Ja, hallo miteinander. Wenn ich noch nicht gesehen habe, herzlich willkommen hier und weiß nicht, ob jemand von zu Hause zuschaut. Schön, dass ihr da seid. Pfingstsonntag heute. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum offenen Mikro, aber ich war irgendwie so bewegt und selber meine Mama schon erinnert haben, dass er auch nicht fähig war, nach vorne zu kommen. Und das Thema Erwartung hat mich berührt. Gestern waren viele gelb-schwarze Fans traurig. Die vielleicht erwartet haben, dass Dortmund gewinnt und Millionen von Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Ich weiß nicht, ob es das Team wirklich erwartet hat. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles so belanglos, weil gestern Abend gab es was viel Krönenderes. Unsere Eishockey-Jungs haben gegen Amerika gewonnen im Halbfinale. Und der Harold Kreis, früher selber ein ganz toller Spieler, der auskennt, ist jetzt Trainer von unserer Nationalmannschaft. Und warum erzähle ich das? Sie haben ihn hinterher interviewt. Und wisst ihr, das ist ja oft so im Eishockey. Deutschland ist irgendwie so wie der David, der Kleine. Und dann ist der Schweiz und Schweden und heute Abend Kanada. Und gestern war die USA, da ist der Sport NHL. Also da gibt es viel, viel größer wie in Deutschland. Und dann sagt er Folgendes. Dann sagt er, wisst ihr, wir sind nicht aufs Eis gegangen, um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und das hat mich schön gemacht, wo ich gedacht habe, manchmal gehen wir irgendwo rein, um irgendwie nicht zu verlieren. Also so, okay, wir gucken, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen gegen die Amerikaner. Und das war, glaube ich, bislang immer so das Ding. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich bin als Christ unterwegs und gucke, dass ich irgendwie halt nicht verliere. Und er sagt, das war nicht unser Ansatz, auch nicht gegen die USA. Wir sind nicht raus, um irgendwie nicht zu verlieren. Aber ja, was dann? Einfach nicht verlieren, aber das ist irgendwie negativ gepolt. Er hat es zweimal wiederholt. Das heißt, wir sind raus, um zu gewinnen. Und das hat man der Mannschaft einfach angemerkt. Nach dem 2-0, nach 16 Minuten, hat jeder gedacht, okay, das geht jetzt seinen Weg. Und die haben das Ding rumgerissen und haben in der Verlängerung ein Tor geschossen, wo ich gedacht habe, wow, wie viel muss man trainieren, um technisch zwei Jungs auszuspielen und dann von der Seite noch den Puck mit irgendeinem komischen Schläger, wo ich nicht weiß, was ich mit dem anfangen soll, rechts oben in den Dreieck reinzuschießen, da ist Fußball aber ein billiger Scheiß und Abklatsch dagegen. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich will jetzt keinen Fußballspieler beleidigen, aber es hat mich bewegt. Hey, wir haben den Sieg. Jesus hat alles getan. Und manchmal verhalten wir uns so, dass wir einfach irgendwie nicht verlieren wollen in der Welt. Ich wünsche mir dieses Gehen. Ich wünsche mir diese neue Schöpfung in mir drin, für uns alle. Zu wissen, Jesus hat den Sieg. Und wir bringen den in jede Situation rein, auch wenn sie noch so bescheiden aussieht. Amen. Das nochmal als kleiner Vorspann. Markus, ich weiß ja, welches Abschlusslied du geplant hast, aber Love Has a Name, meinst du, das könnte man nachher als Abschluss spielen mit einer kleinen Wortumwandlung drin? Ich dachte, ich sag's mal vorher, dass du dich darauf einspielen kannst. Nämlich, ich verrate nachher, was mir Joy und Victory, durch welches Wort es mir nachher ersetzt. So, jetzt genug des Vorspanns. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe. Ich würde sie überschreiben, das haben wir mit dem Team nicht abgestimmt. Die Reise zu unserem Herzen. Der eine sagt vielleicht, oh, der Garten meines Herzens oder keine Ahnung, oder Herzpredigtreihe oder wie auch immer. Mir gefällt das Wort ganz gut, weil mein Herz zu entdecken, zu verändern, für mich ist das wie eine Reise, wo wir alle irgendwie unterwegs sind. Und ganz vielfältige Aspekte sind uns da wichtig. Die Rebecca Maurer, die ist gerade auch in Galtür, irgendwo schön in den Bergen. Die begann mit der Predigtreihe vom Wutherz zum Mutherz. So, das war ihr Aspekt da drin. Dann kam der Bernd, da war ich leider auch nicht da, wegen anderer Dinge. Perspektivenwechsel, das war eine ganz wichtige Predigt. Und ich weiß, auch bei ihm und bei mir, ist gerade ein Buch so ein bisschen im Umlauf. Da geht es nicht um den Autor, sondern geht es um den Inhalt. Nämlich das Herz. Das unser Leben viel mehr durch das, was unser Herz geprägt hat und was unser Herz denkt. Das war wirklich eine ganz neue Art, das Herz kennenzulernen, dass da Gedanken verankert sind, die massiv und ganz extrem Ausfluss auf unser Leben haben. Viel mehr als irgendwie so, wir müssen unser Denken in unserem Gehirn verändern, was ein massiver Paradigmenwechsel zu sagen, wir müssen das Denken unseres Herzens verändern, wenn sich die Dinge in unserem Leben ändern wollen. Wenn wir immer die gleichen Dinge tun, werden wir immer die gleichen Ergebnisse haben. Und jetzt geht es nicht darum, irgendwie einfach nur im Kopf was zu kapieren, sondern im Herz, dass sich dort was verändert, weil unser Herz unser ganzes Leben beeinflusst. Und da kommen noch ein paar ganz tolle Themen. Die UTH war mal hier, wir sind mittendrin. Und heute liegt mir was auf dem Herzen, das mit euch zu teilen, auch bezogen auf Pfingsten. Es ist wirklich wesentlich, weil unser Herz ist irgendwie die Schaltzentrale, wo alles stattfindet, wo wir Dinge verarbeiten und aufgrund dessen wir dann auch reagieren in unterschiedliche Situationen. Wenn ihr wissen wollt, wie euer Herz gestrickt ist, dann begebt euch mal in eine ganz schwierige Situation und dann wisst ihr, was aus der Senftube eures Herzens rauskommt. Ob da kleine Goldnuggets rauskommen, weil man kann euch quetschen und drucken und tun oder was dort alles so rauskommt. Man erlebt es nicht, wenn man toll miteinander unterwegs ist, und man erlebt es dann, wenn es einem schon richtig mal schwierig wird. Egal, welche Aspekte solche Situationen haben. Und weil das Herz so gravierend ist, gucken wir uns das heute noch weiter an. Und zwar nicht, weil es mir so wichtig ist oder jemand, der so ein Buch geschrieben hat, sondern weil es der Bibel extrem wichtig ist, habe ich gedacht, ich bringe einen kleinen Appetizer, Stelle, die uns kurz wieder in das Thema mit reinnehmen. Und die erste Bibelstelle, die steht in den Sprüchen von Salomo. Kennen viele von euch wahrscheinlich, ich habe mal zwei Übersetzungen dabei. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Oder wie Luther schreibt, denn daraus fließt das Leben. Mir gefällt die erste Übersetzung ein bisschen besser, weil es macht für mich ein bisschen nachdrücklicher, wie wichtig das Thema ist, unser Herz anzuschauen. Es beeinflusst unser ganzes Leben. Nicht nur ein Teilaspekt, nicht nur dein berufliches Leben, dein familiäres oder dein geistliches, wir können das gar nicht trennen. Unser Herz ist geprägt und es fließt in jeden Bereich unseres Lebens rein. Manchmal denkt man, im Geschäft ist er so und daheim ist er so. Dann liegt es nur daran, weil sich hier mit dem Geschäft vielleicht anstrengt, sich anders zu verhalten als er daheim, oder er strengt sich daheim an, sich anders zu verhalten als im Geschäft. Aber im Herz drin bin ich immer der gleiche Peter. Egal, wie ich den manchmal bändigen kann oder nicht. Also deswegen, warum diese Predigtreihe? Weil die Bibel, die Sprüche ganz zentral davon spricht, unser Herz, was es denkt, wie es fühlt, prägt und beeinflusst unser gesamtes Leben. Und eine zweite Stelle, und die ist hochinteressant, wenn es im Dialog von Jesus und den Pharisäern immer wieder darum ging, dass Jesus, was im anderen erkannte, also anders wie bei mir, ich denke dann manchmal und merke hinterher, oh je, je, ich habe schon wieder einen Vorurteil in meinem Herzen gehabt, der hat es ganz anders gemeint, wie ich es gelesen habe, ist mir die Woche schon wieder passiert, dann denke ich, Peter, schnelle Schlüsse aus dem, was jemand anders sagt oder schreibt, sondern komm mal ein bisschen auf die Seite, guck's von einer anderen Seite an. Ich habe irgendwie bei Jesus den Eindruck, dass er irgendwie das richtige Gespür hatte. Und wenn dann die Bibel davon spricht, dann gehen wir mal in folgende Aussage rein. Markus 2, Vers 6 bis 8. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Und ich glaube, das ist so der Paradigmenwechsel, wo die Bibel hier davon spricht, dass unser Herz denkt. Und ich denke, oh, Jesus kommt auf die Pharisäer zu und er spürte, was sie in ihren Herzen dachten. Nicht, was da oben gerade losging, sondern was da innen drin in ihrem Herzen losging. Und unser Herz hat tatsächlich neuronische Verknüpfungen. Das schlägt, bevor das Gehirn anfängt zu arbeiten. Und die Bibelstelle belegt es so eindrücklich. Also, wenn es ums Herz geht, dann weil es die Bibel ganz intensiv lehrt. Und unser Herz denkt und beeinflusst unser Leben. So, und jetzt ist heute Pfingsten. Und ich habe gedacht, so passend, wer bin ich? Okay, machen wir mal, wer bin ich? Kennt ihr das noch von früher? Wer bin ich? Ja, also, wer bin ich? Ja, und Reinhard Bonke, genau. Ich habe jetzt keinen Preis dabei, aber du bekämst schon von mir, Markus. Ja, wenn der Reinhard Bonke immer seine Feuerkonferenzen abgehalten hat, dann hat er immer dieses Szenario gemacht. Ich kann es jetzt so gut wie der Reinhard, ich kann es nur irgendwie so ahnen, wenn die Feuerzungen sich auf die Jünger gelegt haben. Deswegen habe ich gedacht, heute geht es um das brennende Herz. Das brennende Herz ist heute der Predigtitel. Allerdings habe ich keine klassische Pfingstpredigt dabei. Wenn ihr die Erwartungen habt, dann darf ich sie heute enttäuschen. Aber, und das ist ein gutes Aber, alles, was der Mann vor dem Aber sagt, dürft ihr nicht ernst nehmen, weil das meint er nicht wirklich, sondern das, was nach dem Aber kommt, ist die eigentliche Wahrheit. Oder ist die Wahrheit, das Wort eigentlich gehört sowieso eigentlich gestrichen. Also dieses Aber ist ein Jetzt lachen nur die Frauen, ja, und die Männer grinsen in sich nein gerade. Hochinteressant, eure Gesichter zu sehen von vorne. Aber ist ein gutes Aber, weil ich möchte euch was vermitteln heute, das mich tief innerlich bewegt hat. Und es ist eine Erkenntnis, wo ich selber gestaunt habe, wo ich gelesen habe, gehört habe. Und mir geht es halt wirklich um dieses brennende Herz, aber jetzt nicht, dass die Feuerzunge vom Himmel kommen und sich auf die Jünger lagern oder der Heilige Geist uns irgendwas schenkt heute, sondern ich nehme euch mitten hinein in eine Szene, wo Jesus selbst gelehrt hat, wo er mittendrin war in einem Dialog und wo dieses brennende Herz heute entstanden ist. Und da steckt ein Schlüssel dahinter, wo ich hoffe, dass ihr merkt, wow, ich kann ganz anders heute in die Bibel reingucken. Lass uns reingehen in eine biblische Situation, wo von zwei Jüngern eine Aussage kam, die heute im Predigttitel überschreibt, das brennende Herz. Wir lesen in Lukas 24, Vers 32 folgendes. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? So mal der Luther, seiner Übersetzung. Oder die neue Genfer, unten könnt ihr lesen, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Brannte nicht unser Herz? Und ist nicht auch unser Wunsch irgendwie, dass unser Herz brennt? Und zwar nicht bloß wie ein Strohfeuerle und Pfingsten noch zwei Tage vergessen ist, weil das Strohfeuer aus ist. Und dann gibt es so ein Lied, die Asche unserer Liebe, sie glüht noch so ein bisschen. Oh, die Johanna lacht. Ich hoffe jetzt nicht mit Ernsthaft die Hintergründe. Aber wie kann unser Herz dauerhaft brennen? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Wie kann das nicht nur ein schönes Lied sein, nicht geheim und die nächste Situation haut mich um, sondern brannte nicht unser Herz und kann es nicht noch immer brennen? Und dieser Ausspruch von den beiden Jüngern, vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und das war die Geschichte, wo die Rebekka gestartet ist, vom Wutherz oder vom enttäuschten Herz zum Mutherz. Und keine Angst, es gibt heute keine Wiederholung, sondern da steckt ein Aspekt drin, den wir gleich mit dann angucken, der hat echt Gewicht und Potenzial, dass er uns die Bibel völlig neu eröffnet. Aber wenn ihr die Predigt von der Rebs, dann wisst ihr, um was es geht. Es geht um die zwei enttäuschte Jünger. Die Emmaus-Jünger, die waren auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, ich glaube, waren zwei Tagesreise. Und sie haben darüber geredet, was da war. Der Mann, der die Hoffnung für sich war, der neue Messias, er wurde verurteilt, gekreuzigt, kam ins Grab. Ihre ganze Hoffnung war weg. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn eine Lebensgrundlage wegbricht. Ich glaube schon, dass Jesus so charismatisch war, so geistlich war, so auch ein charismatischer Führer war, mit dem, was er in sich getragen hat, dass er wirklich eine Hoffnung geweckt hat. Nicht nur so ein bisschen was Irdisches. Und die haben ihr ganzes Leben auf ihn geworfen. Und dann kam sein Tod. Und sie haben nicht weiterblickt. Und sie waren auf dem Weg in ihre Enttäuschung. Und dann, in meiner Bibel, schloss Jesus sich ihnen an. Hochinteressant. Jesus schloss sich ihnen an auf dem Weg und aus irgendeinem Grund haben sie ihn nicht erkannt. In der Bibel steht, ihre Augen waren wie nicht verblendet, sondern wie zugehalten. Sie haben nicht erkannt, dass es Jesus ist. Und dann fragt sie Jesus, worüber redet ihr denn eigentlich? Und für mich, mal ein kleines Fenster auf, um das geht es mir heute nicht wesentlich, hat es einen ganz seelsorgerlicher Aspekt. Weißt du, wo du gerade steckst, wo wir gerade miteinander vielleicht stecken, welche Enttäuschung das im Herzen da ist, welche Lebensgrundlage das vielleicht immer wieder in Frage gestellt ist. Jesus schließt sich ihnen an und geht mit ihnen den Weg. Und dann kommt er mit ihnen ins Gespräch und fragt, was bewegt dich denn? Für mich ist es so ein Trost, wisst ihr, da steckt so viel mehr drin in dieser eine Bemerkung, dass Jesus die Enttäuschung weiß von ihnen. Und er traut sich trotzdem, mit ihnen den Weg zu gehen. Er hat keine Angst, mit ihrer Enttäuschung konfrontiert zu werden. Und Jesus hat keine Angst, dass er mit deiner Enttäuschung nicht umgehen kann, wenn du dich ihm öffnest. Und er fragt auch dich, was bewegt dich denn? Über was redet denn dein Herz? Das war nur ein kleiner Ausflug, was in der Geschichte so alles drinsteckt. Jesus ist, es ist die Jahreslosung. Und in dieser Geschichte von den zwei Emmaus-Jüngern wird sie wieder sichtbar. Er ist ein Gott, der diese zwei Jünger in ihrer Verzweiflung sieht. Gibt es so ein Lied, kennt ihr das noch? Zwei Jünger gingen in Not und Zweifel, traurig war ihr Gesicht. Doch da kam Jesus und sprach mit ihnen und plötzlich wurde es Licht. Und dann kamen sie an in Emmaus und das Gespräch, weiß nicht wie viele Stunden, wie schnell das verging, und die haben gesagt, Jesus, geh nicht, komm mit uns rein und iss mit uns zu Abend, bleib doch da. Und dann hat er das Brot gebrochen und hat es ihnen zu essen gegeben und dann war wie die Verblindung weg von ihren Augen und da erkannten sie, dass es Jesus war. Und so wie sie ihn erkannt haben, verschwand er vor ihren Augen. Also so mysteriös, wie Jesus sich ihnen angeschlossen hat, keine Ahnung, nichts kam und wieder wie aus dem Nichts weg war, aber plötzlich gingen die Augen auf. Und dann, wo ihnen die Augen aufgingen, das war ja Jesus. Dann haben sie begonnen, das Gespräch zu reflektieren, wo sie mit ihm unterwegs war. Dann haben sie darüber nachgedacht, Mensch, was Jesus uns da aus der Bibel alles gesagt hat. Wow, das war ja der Hammer. Und dann sprachen sie genau das. In der Situation, als Jesus weg war, war da nicht ein Feuer in unserem Herzen, das gebrannt hat, als er uns die Schrift geöffnet hat? Brannte da nicht unser Herz, als er mit uns durch die Schrift durchging? Das war so das Resümee in der ganzen Geschichte. Und ich habe gedacht, ja, was hat denn Jesus ihnen denn gesagt aus der Schrift, dass ihr Herz gebrannt hat? Liegt da nicht vielleicht ein Schlüssel für uns heute drin, mal reinzugucken, mit was hat denn Jesus mit den Jüngern, was hat er denn mit ihnen gesprochen? Über was hat er sich denn mit ihnen unterhalten, damit in ihnen so ein Feuer begann zu brennen? Was war es denn? Und ihr habt gemerkt, wow, da ist wirklich ein Schlüssel drin. Und das ist heute auch so das Zentrum von der Predigt, nämlich die Antwort darauf, dieses Verständnis für die Schrift, das hat ihr Herz zum Brennen gebracht. Die Antwort auf die Frage, was brachte ihr Herz zum Brennen, die steht ein paar Verse vorher. Und die überliest man manchmal so schnell. Und der eine Satz, welches Verständnis über die Schrift, das Jesus ihnen eröffnete, brachte ihr Herz zum Brennen. Und dieser eine Vers, der hat richtig Gewicht. Lukas 24, Vers 27. Eins, zwei, jetzt. Gut. Habt ihr ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken und nicht um ein bisschen langsam zu reden, dass ich mich nicht selber ständig überstolper. Genau. Lukas 24, Vers 27. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, und jetzt kommt's, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst, ich weiß nicht, wie lang der Spaziergang war, ihr habt gedacht, da brauchst du eine Albüberquerung, Bernd, wo ich das vorbereitet habe. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ja, gut, Mose beinhaltet ja quasi. Also wenn du jetzt mal guckst, so, ja, kommen wir gleich noch drauf. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und das Wichtige ist, was hat er ihnen daraus gelehrt? Er hat ihnen gezeigt, was in den Schriften sich alles auf ihn, den Messias, bezog. Und das ist die Antwort. Was brachte ihr Herz zum Brennen? Wenn du heute fragst, was bringt mein Herz dauerhaft zum Brennen? Wenn ich Jesus in der Bibel entdecke, und zwar bereits im Alten Testament, und die Hinweise entdecke, die auf ihn hinzeigen, dann ist das was, wo ihr Herz zum Brennen gebracht hat und meins heute immer noch wieder brennt. Das ist die Antwort darauf. Was brachte ihr Herz zum Brennen? Sie erkannten Jesus im Wort. Hey, das ist alles. Du fragst, was, ich bin ein bisschen zu lasch und zu kalt. Jesus. Deswegen singen wir nachher, Fire has a name, Jesus. Wäre so mein Textänderungsvorschlag für das Lied nachher. Ihr Herz brannte. Und wisst ihr, Jesus hatte keine Lutherbibel dabei, auch keine App, der hatte auch keine Schriftrolle an Bord. Das wäre alles viel zu groß gewesen. Jesus war ein Rabbi. der war Word by Heart in Person. Die kannten, Jesus kannte Mose, die ganze Schrift. Ich vermute, der war ganz intensiv bei Jesaja drin. Die ganze Gottesknechtslieder. Ich vermute, der hat wahrscheinlich zwei Drittel der Zeit von Jesaja braucht, um zu zeigen, da war vom Messias die Rede. Er hatte das in sich. Und das Interessante ist ja, es war das Alte Testament. Und jetzt weiß ich nicht, wie oft ihr im Alten Testament lest, wie oft ihr in Mose drin seid, in den Propheten unterwegs drin seid und ob ihr schon mal den Aspekt betrachtet habt, dass genau in den Schriften, in den Ereignissen Jesus sichtbar wird. Und man kann das Alte Testament auf verschiedene Arten lehren. Und ich mache so einen kleinen Exegese-Hermeneutik-Ausflug rein in die Frage, ja, wie kann ich denn im Alten Testament, wie kann ich denn das richtig lesen? Beziehungsweise, ich drücke es mal andersrum aus, wie sollte ich es vielleicht nicht lesen? Und eine Antwort, wie ich es vielleicht nicht lesen sollte, ich ignoriere das Alte Testament. Es gibt ein Buch gerade, das ist im Umlauf, ich nenne keinen Namen, der Autor behauptet ein Stück weit, das Alte Testament ist völlig irrelevant, es braucht es nicht mehr, weil wir sind die Gemeinde, völlig neue Zeit, er liest das Alte Testament quasi nicht. Für mich ein völlig falscher Ansatz. Das liegt daran, dass wir oft nicht verstehen, wie das Alte Testament aufgebaut ist. Und wir hatten mal so ein bisschen das Predigtthema, der Alte und der Neue Bund. Es gibt viele Bündnisse im Alten Testament. Und weil sich Gott in den Bündnissen so verhält, wie er mit dem Volk Israel in Beziehung ist, ist schon nicht schizophren. Weil einmal ist er gnädig, bevor es das Gesetz gab, dann ist er wieder hart und strafend während der Zeit des Gesetzes. Man könnte denken, wieso geht Gott so unterschiedlich mit den Menschen um? Seid mir das bewusst geworden, ist durch ein mini kleines Büchle, das ich euch empfehlen kann. Das heißt, du hast geerbt, der Titel ist ein bisschen irreführend, der müsste eigentlich eher heißen, welche Bündnisse gibt es denn eigentlich in der Bibel, so die paar wichtigste. Macht das Alte Testament auf einmal Sinn und Spaß drin zu lesen, weil ich entdecke einen Gott, der nicht irgendwie zwei unterschiedliche Seiten hat. Also das Alte Testament völlig zu ignorieren und aus meiner täglichen Zeit mit Gott rauszunehmen, ist die völlig falsche Art, damit umzugehen, nur weil ich es vielleicht nicht check, was da drin passiert. Wie ich es lang gelebt habe, ist, dass ich es falsch interpretiert habe. Auch weil ich nicht gewusst habe, wie das mit den Bündnissen einzuordnen ist und warum Gott einmal so reagiert und einmal so reagiert. Und ich habe alles miteinander vermischt. Ich habe sämtliche Bündnisse miteinander vermischt, habe das dort zitiert und das dort zitiert. Und eine falsche Interpretation, das macht manchmal auch schwierig, das Alte Testament zu verstehen. Und was ich hier gelesen habe, das ist für mich von Jesus selber die Antwort und der Schlüssel drauf, wie wir von Mose bis zu den Propheten hindurch, sämtliche Geschichtsbücher, selbst das Buch Ruth und Esther und alles, was drin ist, wenn wir das mit dem Ansatz lesen, worin wird Jesus da sichtbar? Wie wird Jesus darin sichtbar? Dann begegnet uns, ich sage mal, Gott ist so ein Geocacher. Das haben dann die Menschen erfunden. Ich glaube, dass tatsächlich Gott es geschafft hat, weil er ein Stratege ist, in denen ganze biblische Geschichten, seine Geschichte mit dem Volk Israel, wie so Hidden Tracks da reinzulegen, wie so Geheimnisse reinzulegen und sagt, hey, und jetzt ist an dir, sie zu entdecken. Und wir gucken noch ein paar Dinge an. Ich habe heute ein Problem. Ich könnte Predigtreihe wieder draus machen, weil es so viele Schätze gibt im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen, dass es vielleicht sogar mal gut wäre, ein Seminar darüber zu machen. Deswegen, ich teaser das heute mal nur mit zwei, drei Beispielen an, wo Jesus im Alten Testament sichtbar wurde. Zurück zur Frage, wie könnte so ein Gespräch aussehen oder ausgesehen haben, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war? Aber zuerst noch mal einen Überblick, den habe ich nämlich vergessen. Vielleicht kennt ihr genau die Folie noch von diesem zweier Predigtversuch, gell? Zu sehen, okay, das Alte Testament, was gab es für Bündnisse drin? Jesus, der kam, um diesen neuen Bund zu schaffen. Und dann die Einladung, deswegen nochmal so ein bisschen grafisch der Versuch, was wir jetzt gleich tun, zu sagen, wo wird Jesus hier in dem gesamten Zeitraum denn sichtbar? Wo sind hier Hinweise drin, so eine Schattierung, spricht man im Theologischen, wo wird nur ein Schatten von dem sichtbar, was Jesus nachher in der Vollkommenheit dargestellt wird. Und wenn er so die Folie mitnimmt, das Bild, zu sehen, wo stecken überall Geheimnisse drin, die auf Jesus hinweisen, dann macht das Alte Testament auf einmal richtig Spaß. Und dann macht es auf einmal auch richtig Sinn. Und dann ist es wie eine Schatzsuche in der Bibel, die uns nicht mehr irgendwie vor Probleme stellt, sondern wenn das mein Aspekt ist, wo wird Jesus sichtbar? Und was sind die Bündnisse? Warum verhält sich Gott wie in seiner Bibel? Dann fällt es wirklich leicht. Und für mich war das Alte Testament echt immer schwer. Aber seit die beiden Aspekte da sind, um das Alte Testament richtig zu lesen, ich weiß um die verschiedenen Bündnisse und ich suche nach Hinweise auf Jesus. Wow. Und das brachte das Herz von den Jüngern zum Brennen. So. Was hat Jesus mit seinen Jüngern denn alles so gequatscht? Was könnte Inhalt von dem Gespräch gewesen sein, wo Jesus ihnen die Schrift geöffnet hatte und sie erkannt haben, wow, da hat er von sich als Messias gesprochen. Mag schön rein, habt ihr eine Idee von euch aus, wo im Alten Testament Jesus sichtbar geworden ist? David und Goliath? Der Priester Melchisedek? Also der ganze Hebräerbrief ist so eine Art Altes Testament in Bezug auf Jesus auszulegen, ja? Ja, ganz am Anfang schon ist von Jesus hier die Rede. Autsch, das Kreuz und oh, ich habe den Sieg. Das Passahlamm. Würde mich freuen, ihr könnt vielleicht das so ein bisschen als Idee mitnehmen für die Pfingstferien, eine sinnvolle Ferienbeschäftigung. Mal wirklich zu gucken, was steckt im Alten Testament schon an Hinweise drauf, die auf Jesus hindeutet. Ja. Ich habe 2, 3 Beispiele dabei. Ich denke, im Juli gucke ich nochmal, da haben wir noch ein paar nicht belegte Predigttermine, da mache ich dann vielleicht weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus tatsächlich beim Schöpfungsbericht begonnen hat. Und zwar ganz, ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hatte. Und vielleicht kam er mit den 2 Jüngern auf den Baum des Lebens zu sprechen. Und vielleicht ist der Baum des Lebens schon das erste Thema gewesen, das Jesus mit ihnen besprochen hat. Und er hat gesagt, wisst ihr, und er hat es immer in der dritten Person getan. Also er hat während dem Gespräch nicht von sich geredet, dass er der Messias ist, sondern er sagte zu den Jüngern, musste nicht der Messias leiden? Also Jesus hat so ganz bewusst die 2 Jünger, ich wollte nicht sagen im unklaren Klasse, aber er ist nicht hingestellt und hat gesagt, und ich bin's. Sondern er hat mit ihnen gesagt, musste nicht der Messias leiden und drum und dran. Und deswegen ist so mein Ausflug rein in die Geschichte, auch in der dritten Person. Und ich könnte mir vorstellen, Jesus hat zu ihnen gesagt, wisst ihr, dieser Baum des Lebens, das war schon das erste Bild, der erste Hinweis auf diesen Messias, um den ihr heute trauert. Und dieser Baum des Lebens, der stand da, weil ihr von ihm essen solltet. Und wisst ihr, von dem Baum des Lebens zu essen, ist eigentlich genug. Gott wollte nie, dass wir von dem Baum der Erkenntnis essen, von Gut und Böse. Das war wie ein Hinweis auf die Zeit des Gesetzes, wo wir dann auf einmal erkannt haben, was gut und schlecht ist, den anderen verurteilt haben, wir verurteilt waren. Das war nie Gottes Plan, sondern dieser Messias, der war symbolisch schon in diesem Paradies. Und deswegen konnte auch David sagen, der Herr, dieser Messias ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Und vielleicht ist das eine Botschaft heute für uns, zu sagen, von diesem Baum des Lebens zu essen, es genügt. Dieser eine Baum genügt. Und alle anderen Bäume, die da stehen, von denen sie essen durfte, sind gut dazu. Aber dieser eine Baum der Erkenntnis, wo man den anderen verurteilt, wo ich schon weiß, was für der andere besser wäre, das war nie das Ziel Gottes. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Vielleicht hat Jesus dort begonnen und hat dann mit ihnen über die Stelle gesprochen, wo Liane gerade gesagt hat, dass da schon ein Hinweis drauf war, dass der Messias am Kreuz sterben musste und das, warum sie trauern. Vielleicht hat er ihnen erklärt, dass dieses in die Ferse stechen, dieser Kreuzestod war, der zuerst so aussah, wie wenn der Teufel den Sieg hatte. Und dann konnte er ihnen erklären und ihnen Friede schenken, aber das ist nur ein Teil dessen, was bei Mose steht, sondern genau dieser Same, dieser Abraham, dieser Nachkomme, nicht Nachkommen, sondern dieser einer Nachkomme, das ist genau der Messias. Und wisst ihr, der ist auferstanden und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er dieser Schlange, von der Mose schon geschrieben hat, den Kopf zertreten. Vielleicht hat er genau das mit den 2 Jüngern besprochen, als er auf dem Weg war mit ihnen nach Emmaus, um ihnen einfach Trost zu geben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er mit ihnen eingetaucht ist in die Geschichte, die der Bernd gerade angesprochen hat, wo Israel in Ägypten gefangen war, über viele Jahre hinweg, wo die Plage kam, wo Gott reagiert hat und wo es dann kurz vor dieser 10. Plage war, wo dieser Todesengel vorbeikommen sollte, wo er dem Volk Israel befohlen hat, schlachtet was? Ein Lamm, und zwar ohne Fehler, so steht es wörtlich drin, könnt ihr nachlesen, Mose. Schlachtet ein Lamm, das ohne Fehler ist, makellos. Ich weiß nicht, wie ein fehlerloses Lamm aussieht, ich bin kein Hirte in dem Sinn, dass ich da irgendwie das beurteilen kann, wie der Rücken, die Beine, das sein müssen. Aber die hatte damals Kriterien. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihnen gesagt haben, wisst ihr, dieses Lamm, das die Israeliten schlachten mussten, wo sie das Blut an ihre Türbalken von dem Haus bestreichen mussten, damit der Tod an ihnen vorbeigeht, dieses Lamm war der Hinweis auf diesen Messias. Und deswegen musste er sterben, deswegen musste Blut fließen. Das war nicht das Ende von diesem Messias, ihr zwei Jünger. Das war das, was in dieser Geschichte vom Volk Israel in Ägypten, dieses Passahlamm, ihr heute immer noch feiert. Und deswegen musste er sterben. Nicht, weil das das Ende war, sondern das war der Anfang vom Ende des Teufels und des Todes. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus mit ihnen genau in diese Geschichte reinging. Und da, wie kann man das echt vorstellen? Da haben sie es auf einmal blickt. Da haben sie gesehen, die ganze Geschichte mit dem Volk Israel ist ein einziger Hinweis auf diesen Retter, auf diesen Messias, der kommen sollte. Und für mich ist Gott so faszinierend und Strategie. Jede Handlung im Alten Testament hat Sinn. Da ist nichts, was von Gott nicht mit einem tieferen Sinn behaftet wäre. Komme vielleicht im Juli drauf. Selbst Jakob, wie viele Frauen hat er gehabt, wisst ihr das noch? War doch Lea und Dings, oder? Das war der Jakob, gell? Und die erste, die hat ihm der Schwiegervater untergeschoben. Die hat er 7 Jahre geschafft, ne? Und dann durfte er nochmal 7 Jahre schaffen, bis er die zweite bekam. Vielleicht tauchen wir da nochmal drauf ein. Für mich ist es schon ein Hinweis auf die Zeit des Gesetzes, wo Gott nie wollte, dass wir mit ihm verheiratet sind, bis dann die Zeit kam von der Rahel, von der, die eigentlich vorhin vorgesehen war, die vorherbestimmte Frau. Selbst in dieser Handlung, dass Jakob die falsche untergeschoben bekommen hat, da greift der Galater auf und sagt, das Gesetz kam wieder zwischen. Das war gar nie die vollendete Schau hin, sondern das kam mit der Rahel. Und dann können wir mal die Namen von Rahel und Lea angucken, die Schwere, die Bedrückte und andere, die Fröhliche. Selbst die Namen in so einer historischen Geschichte hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Und wenn wir verstehen und das Alte Testament in der Richtung mal leset, dann macht es auch in unserem Herzen wahrscheinlich, wow, dass unser Herz zu brennen beginnt über die Art und Weise, welche Geheimnisse Gott in der Geschichte mit der ganzen Menschheit rein implementiert hat, um sie irgendwie für uns wieder zu erkennen. Das kommt vielleicht noch. Aber mein Abschluss, die dritte Möglichkeit, wo Jesus mit den Jüngern eingetaucht ist, ich könnte mir vorstellen, weil er war schon beim Thema Lamm, dass in die Abrahamsgeschichte eingetaucht ist mit den zwei Jüngern. Dass in die Geschichte rein ist, wo Gott zu Abraham gesagt hat, nimm deinen Sohn. Und was er mit ihm vorhatte, das wissen wir alle, das war nichts Schönes. In der Zeit, wo Kinderopfer normal waren, fordert Gott jetzt ein Kinderopfer, dass Abraham Isaak opfert, dein Ernst. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus genau mit den zwei Jüngern in diese Geschichte noch rein ist. Und dass er eingetaucht und eingestiegen ist bei der Frage vom Isaak, steht wörtlich so drin, Vater, fragte Isaak. Vater, wir haben Holz und wir haben Feuer. Aber wo um alles in der Welt ist das Lamm? Und die Dramaturgie in der Geschichte drin. Wo ist das Lamm, Vater? Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus genau mit der eingestiegen ist. Leute, der Kerl dahinter findet es Loaloi. Bleibt bitte da, nicht wegen mir, sondern wegen euch. Lasst euch fesseln von dem, was da passiert ist. Und dann taucht Jesus ein mit ihnen und sagt, wisst ihr, Gott wollte nie ein Kindesopfer. Gott wollte nie irgendein Opfer, um ihn zu befriedigen, wie es die Götter von damals verlangt haben. Sondern Gott war derjenige, der für das Opfer selber gesorgt hat. Damals war es ein Witter, ein Schafbock, der sich irgendwo verflochten hat. Und das war schon damals bereitgestellt. Wisst ihr, und das hat er seine zwei Jünger wirklich gesagt, Gott wollte nie ein Opfer. Er hat euch so sehr lieb, dass dieser Messias, dieser Sohn Gottes für euch gestorben ist. Der hat die Geschichte rumgedreht. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, dass in sämtliche Geschichte von damals Jesus versteckt war und ein Hinweis drin war auf dieses Vollkommene, auf das, was in Jesus als Vollkommenes kam, dieser ewige, neue, vollkommene Bund, das einmalige Opfer, von dem der Hebräer spricht, dann brennt unser Herz, weil es brennt voller Gnade, weil es brennt von einem Vater, der am Kreuz sich selber dahingab. Paulus schreibt, und Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das haben die Jünger damals nicht verstanden. Sie haben nur die Geschichte gekannt. Und dann kam Jesus und hat den Messias vorgestellt, wo er dort auftaucht. Und darum haben sie sich erinnert, als Jesus plötzlich weg war. Brannte nicht unser Herz, als sich Jesus gezeigt hat in den Schriften? Als der, der der Baum des Lebens ist, von dem zu essen genug ist, als der, der das Opferlamm war beim Passafest, dessen Blut uns frei macht von dieser ganzen Sklaverei von Tod und Sünde. Und der gibt, statt zu nehmen. Das gibt es in jeder Religion, opfert und fordert irgendwelche Dinge. Und Gott dreht rum und sagt, und ich schenke mich euch. Und wisst ihr, und das ist die Agape-Liebe, die vielleicht bei der einen oder anderen Mutter vorkommt, Hermann. Deswegen passt es so gut. Das ist mehr als nur eine rein menschliche Liebe. Das ist eine Agape-Liebe, die sichtbar wird, die sich selber verschenkt. Ich glaube, in einem Vater, aber besonders in einer Mutter, ist Gottes Agape-Liebe immer wieder sichtbar. Und Gott, danke für Mütter, die diese Agape-Liebe weitergeben. Nicht nur ein emotionaler Streichler, sondern eine sich herschenkende Liebe. Und wir können jetzt weitermachen mit so vielen Beispielen. Selbst in den 10 Gebote wird Jesus sichtbar. Das gibt mal eine eigene Predigt. In dem Sünderbock, der in die Wüste geschickt wird, das war ein Hinweis auf Jesus. Wisst ihr, wenn ihr mal Geschmack gefunden habt, dann lest ihr mal rein. Selbst bei den Stammbäumen, die drin sind, wird sichtbar der Baum der Gnade. Das sind Menschen drin, die ihr eigentlich gar nicht reingehört. Das sind versteckte Geheimnisse, die mich so begeistern. Und ich wünsche, dass ein bisschen was vielleicht in eure Herzen zu brennen beginnt. Für das, wie genial Gott sich selber präsentiert in seinem Wort. Von Mose über die gesamten Propheten. Und trotzdem wissen wir, dass ein brennendes Herz eine Erkenntnis braucht, die nicht von uns selber kommt. Und das ist der abschließende Vers. Und da steht im Korinther. Und das ist so mein Rückschluss zum Pfingstfest heute, zum Pfingstsonntag, dass er das mitnimmt. Es heißt da in der Schrift, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich auch jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also das ganze Alte Testament, da hat kein Mensch bislang erkannt, was da drin war. Kein Mensch konnte im Alten Testament in den Propheten verstehen, was Gott bereithält, bis jetzt, da Jesus kam und der uns dann durch seinen Geist die Erkenntnis gibt. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu sehen. Und da schreibt der Paulus, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Jesus selber hat es enthüllt und wir sind immer noch dran, das zu enthüllen. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber, und jetzt kommt's, haben diesen Geist erhalten. Danke, Bernd. Wie kriegen wir den Heiligen Geist? Wir haben ihn. Du hast ihn. Wie viel Raum er in dir nimmt? Okay, mach dein Herz auf. Aber der Heilige Geist lebt in uns. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist dieser Welt. Krönender Abschluss. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und zwar schon vom Anfang an im Alten Testament bis hin zur Offenbarung. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du die ganze Bibel durchdrängst, dass du im Schöpfungsbericht schon präsent warst, dass schon von dir damals die Rede war und dass du durch die ganze Geschichte vom Volk Israel hindurch die sämtliche Propheten durchdringt, Jesus, dass du in jedem Buch ein Hinweis auf dich drin ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, wirklich in unserer Entdeckungsreise dich da drin zu sehen. Dass uns hilfst, Heiliger Geist, dass unser Herz zu brennen kommt, weil wir Jesus sehen. Fire has a name, Jesus. Und es setzt es frei über uns, eine neue Freude am Wort. Neue Freude auch in den alten Schriften, weil darin Jesus schon Hinweise auf dich hin sind, auf das Vollkommene, auf diesen ewigen neuen Bund, dass selbst in alle anderen Bündnisse Jesus ein Hinweis auf dich, unseren Messias, unseren Retter ist, der am Kreuz nicht nur Vergebung für uns errungen hat, sondern der am Kreuz die sündhafte Natur im Fleisch verdammt hat, auf das wir als neue Schöpfung leben können. Und Jesus, ich bete, dass dieses Brennen nie aufhört und dass wir in der Gemeinde uns immer wieder ermutigen, dich zu sehen, weil dich zu sehen, Jesus, und deine Gnade zu spüren, wirklich unser Herz brennen lässt. Amen.